Stell dir vor, du könntest an Projekten arbeiten, die deine Karriere voranbringen und die Welt verändern. Dann entdecke Deal, ein familiengeführtes Technologieunternehmen, das leidenschaftliche Ingenieure und IT-Experten wie dich sucht. In unseren 5-Teil-Konzern Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering erwartet dich ein spannendes Arbeitsumfeld. Ob digitale Transformation, Nachhaltigkeit oder Friedenssicherung, mach bei Deal, was dir wichtig ist. Werde Teil unseres Teams und gestalte die Welt von morgen mit Deal. Finde jetzt deinen Traumjob auf makeitworkatdeal.com.
Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Die Zukunft ist nicht mehr das, was sie früher einmal war. Dieser Satz ist nicht von mir, sondern von Ben Schulz aus seinem Buch Führungskräfte als Hoffnungsträger. Soll heißen, wenn ich das richtig interpretiere, die Welt ist unberechenbarer geworden. Damit ist nicht allein die politische Lage gemeint, sondern auch die Welt der Arbeit. Was komplex ist, lässt sich nicht mehr mit dem alten BWL-Handwerkskasten meistern und auch nicht mit dem Prinzip, der da oben weiß eh alles besser. Ben Schulz, Chef des Beratungsunternehmens Ben Schulz und Partner, fordert in seinem Buch speziell von Führungskräften nichts weniger als radikales Umdenken und Handeln. Sein Leitspruch, ein Team, ein Ziel, eine Mission. Heute ist Ben Schulz unser Gast. Hallo Ben, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich grüße dich.
Hallo, danke für die Einladung.
Bitteschön. Habe ich das eben richtig wiedergegeben mit der unberechenbaren Zukunft?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn wir uns vor allen Dingen die letzten Wochen mal angucken, haben wir ja das Gefühl, dass wir von Tag zu Tag in dieses Thema Unberechenbarkeit permanent reinschlabbern. Das ist ja ein Zustand, der uns vor allen Dingen in den letzten, ich sag das mal, seit Anfang 2020 ja auch verfolgt. Und wir in Zeiten leben, die so unstetig sind wie gefühlt nie zuvor.
Und was hat das jetzt mit der Unternehmenspraxis zu tun?
Tja,
ich weiß, das ist eine Frage, die wahrscheinlich eine lange Antwort bedarf, aber versuch dich mal kurz zu fassen in der Hinsicht, wenn das überhaupt möglich ist.
Also es hat ja unterschiedlichste Ebene, die das betrifft. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal die einfachste Ebene in Anführungsstrichen, das ist die Ebene Mensch. Wenn wir mal sehen, welche Herausforderungen wir durch die Entwicklung der letzten 5 Jahre vor allen Dingen haben, sowohl gesellschaftlich, wie aber auch, und das merken wir ja auch bei uns, ob das unsere Kinder sind. Ich habe Kinder zwischen 17 und 27, was wir mit denen für Gespräche geführt haben, in der Zeit des Lockdowns, in der Zeit des Ukraine-Kriegs, in der Zeit, wo wir auf einmal mit dem Thema Energieschock zu tun hatten. Und die ganze Bewegung der letzten Monate, ob das Regierungsfindung in unserem Land ist und, merken wir schon, was Menschen heute bewegt. Und diese Themen bringen Menschen mit auf die Arbeit. Und diese Ungewissheit bringt Menschen auf die Arbeit. Und ich glaube, dass wir uns in einer gesellschaftlichen Zeit befinden, die einer Depression gleicht. Menschen gucken in tiefe schwarze Löcher und Führungskräfte und Unternehmen fragen sich, wie kriegen wir diese Menschen eigentlich noch motiviert? Wie kriegen wir die eigentlich wieder dahin, dass man das Gefühl hat, Menschen sind stolz darauf, Dinge zu tun. Menschen haben Energie vor allen Dingen auch. Und dieses Thema Perspektivlosigkeit und Energielosigkeit gesellschaftlich schlägt sich vor allen Dingen auch im Mittelstand und in unseren Unternehmen wieder. Die größte Herausforderung ist heute für eine Führungskraft, A, sich selbst vernünftig zu führen, weil die haben ja auch mit diesen Herausforderungen massiv zu tun. Und dann müssen sie auch noch Menschen führen, die einige von denen den ganzen Tag in solche schwarzen Löcher gucken. Und das ist schon eine spannende Herausforderung in einer Intensität, die wir, glaube ich, schon sehr, sehr lange so nicht mehr hatten.
Du hast am Anfang gesagt, das Einfachste der Mensch. Also wenn das schon das Einfachste ist, weil der Mensch ist meiner Ansicht nach so komplex, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dass das insgesamt nach einer riesigen Herkulesaufgabe klingt. Aber erstmal eine Rolle rückwärts, also zeitlich vielleicht. Du hast dich nach eigener Aussage vom kreativen Marketing-Heini zum strategischen Berater inklusive Ausbildung zum Business Coach und Mediator entwickelt. Wie kam es dazu? Wie kam es zu dieser abenteuerlichen Entwicklung?
Also mein ursprünglicher Plan beruflich war eigentlich, ich hatte mich beworben beim Bundesgrenzschutz und wollte eigentlich Personenschützer beim BGS werden. Und dann bin ich beim Bauen bei meinen Eltern durch den Schacht gefallen, 4 Meter. Und dann hat es meine berufliche Laufbahn, kurz bevor es losgehen sollte, einmal komplett dahingerafft, weil ich ausgemustert worden bin und durfte aus körperlichen Gründen diese Laufbahn nicht machen.
Da ist aber offensichtlich nicht auf den Kopf gefallen. Gut, okay.
Definitiv nicht. Das hat dann den Rücken bei mir sehr stark beeinflusst und war eine lange Zeit im Krankenhaus und dann musste ich beruflich komplett neu umdenken. Und da habe ich das erste Mal als junger Mensch gemerkt, was es heißt, wenn das Leben auf einen Reset-Knopf drückt. Das war so eine ganz extreme Situation für mich damals. Und dann habe ich überlegt, was kann ich noch? Und ich war immer jemand, der kreative Ideen hatte und habe mich dann entschieden, ins Marketing zu gehen, habe meine klassischen Ausbildungen und Abschlüsse gemacht als Grafikdesigner. Und das war noch damals so zu den Anfängen der Digitalfotografie, wo man dann von analog auf digital irgendwann gewechselt hat und so. Und so bin ich dann in einer Werbeagentur gelandet. War dann sehr schnell in der Agentur, hatte eine leitende Position und irgendwann kam mein damaliger Chef und sagte, pass mal auf, Ben, wir müssen hier einen Teil der Firma ausgliedern aus steuerrechtlichen Gründen in eine eigene Company. Könntest du dir vorstellen, Geschäftsführer, Gesellschafter einer GmbH zu werden? Und dann habe ich mir damals Geld noch geliehen und dann habe ich völlig grün hinter den Ohren gesagt, na klar, mit Anfang 20, zack, mache ich. So.
Ja, man weiß das besser, ne? Einfach ins kalte Wasser, oder?
Ja. Hab sofort 5 Mitarbeiter gehabt und ich war nie alleine und dann fing meine Reise als Selbstständiger und als Unternehmer an mit Menschenführung und da hat sich viel verändert. Ich habe in der Zeit vor allen Dingen auch durch unternehmerische Fehlentscheidungen auch gelernt, was es auf einmal heißt, ein Unternehmen, ein eigenes Unternehmen in der Krise zu haben und sanieren zu müssen und auch zu sanieren mit 15 Leuten, ohne dass man Leute entlässt. Das war ein Ritt, zu merken, was es dann auch heißt, an seine körperlichen, energetischen Grenzen zu kommen, zu lernen, was es dann auch heißt, durch Fehlentscheidungen, dass man andere Dinge priorisiert hat als damals seine Familie, wie dann meine erste Ehe mir um die Ohren geflogen ist, dann auch noch mit in der Zeit und. Also ich könnte jetzt noch weitermachen. Ich habe dann in 2006 angefangen, eine 2-jährige Business-Coach-Ausbildung zu machen, weil ich gemerkt habe, dass ich Kunden anders betreuen muss und ich muss lernen, andere Fragen zu stellen. Und das war auch in eine Zeit in der Marketing-Szene, das fing so schon 2000 an, dass sich die Szene sehr stark verändert hat. Und ich kann mich an eine Schlüsselsituation erinnern, da saß ich bei einem alten Unternehmer am Verhandlungstisch und dann sagte der zu mir, Herr Schulz, fürs nächste Jahr, Hälfte Budget wird gekürzt und Sie müssen mir am Ende des Jahres erzählen, was der Return of Invest von Anzeigenschaltung ist. Und dann habe ich da gesessen und habe gesagt, was will der von mir? Und dann musste ich mich mit Betriebswirtschaft und mit Strategien auf einmal auseinandersetzen, weil diese Fragen immer mehr kamen. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass mein Handwerk, was ich gelernt habe, auf einmal mehr und mehr in strategische, unternehmensstrategische Themen, in Vertriebsthemen, in Unternehmenskonzepte einfließen mussten. Und ich musste mich stark mit diesen Dingen auseinandersetzen. Habe dann noch eine Ausbildung als Mediator gemacht zu der Zeit und habe mich mehr und mehr mit meinem Team dahin entwickelt, Unternehmen aus dem Mittelstand zu begleiten in strategischen Fragen. Und dann kam irgendwann die Anfrage, sag mal, ich bin Geschäftsführer, kannst du mich mal coachen? Ich habe hier so ein Thema. Und dann kam diese Thematik dazu und irgendwann kam das Thema, Mensch, ich habe hier einen Führungskreis, können wir mit dem Führungskreis mal arbeiten? Ich merke, du hast einen guten Ansatz, wenn es um Führungsthemen geht und. Und ich habe in meiner jetzt 24 Jahre Unternehmertum eine Zeit, wo ich selber knapp 100 Leute in meinem Unternehmen geführt habe. Ich habe in Spitzenzeiten über 30 Mitarbeiter gehabt und habe dort viel gelernt und vor allen Dingen auch viel über mich gelernt. wie Führung nicht funktioniert und viel gelernt auch, was ich als Führungskraft falsch gemacht habe und habe mir blutige Nasen geholt und vor allen Dingen auch habe ich viel durch meine Mentoren und Berater, die ich hatte, gelernt, dass man anders führen muss und wie Führung wirklich funktioniert. Und so ist der Weg mehr und mehr dahin gekommen zu dem, was ich eigentlich heute tue. Das heißt, die Themen mache ich nicht aus dem Lehrbuch, sondern ich erzähle ganz, ganz viele Geschichten und ganz viele Dinge durchs Eigenerleben, ich sage mal durch die eigene Verstoffwechslung meiner eigenen Fehler, die ich in dieser Rolle gemacht habe.
Trotz des einen oder anderen Fehlers, den du gemacht hast, ich sage mal völlig ein oder andere, hast du ja wahrscheinlich nie daran gezweifelt, eine gute Führungskraft sein zu können, oder? Was hat dir gesagt, dass du das sein kannst? Wie hast du das gespürt?
Das stimmt nicht so ganz. Ich habe oft Situationen gehabt, da kannst du meine Frau nachfragen, wo ich mich sehr in Frage gestellt habe. Und ich vor allen Dingen auch meine Art zu kommunizieren, meine Art zu führen, die Dinge, wie ich Menschen eingeordnet habe, wo ich mich selbst in Frage gestellt habe. Was mache ich falsch? Warum? Mir war immer ein Satz im Kopf, den ein Mentor mal zu mir gesagt hat, immer gesagt, Ben, es gibt keine schlechten Soldaten, es gibt nur schlechte Offiziere. Das ist übrigens ein Satz von Napoleon gewesen. Und der hat mich immer sehr begleitet, wo ich gesagt habe, nee, es gibt keine schlechten Mitarbeiter. Es gibt nur schlechte Führungskräfte. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann hat das was mit meinem eigenen Führungsdefizit gerade zu tun und mit den Dingen, die ich selber nicht im Blick habe. Und das fordert von mir natürlich ein hohes Maß an Reflexion und auch ein hohes Maß an, dass ich sage, ich bin bereit, mir meine eigenen Defizite anzugucken, weil wir als Menschen nicht vollkommen sind und wir als Führungskräfte schon lange nicht.
Gibt es denn Führungskräfte, denen du begegnest bist, die gar nicht reflektieren? Die dafür überhaupt kein Feeling haben?
Oh ja. Es gibt einige Führungskräfte, die ein wirkliches Defizit zur Eigenreflexion haben. Es gibt Führungskräfte, die nicht reflektieren wollen, also sich auch bewusst dagegen entscheiden. Und wo ich immer sage, naja, irgendwann wird das Leben den sogenannten Dachlattenmann vorbeischicken, der mir irgendwann rechts und links einen um die Ohren schlägt und dann werde ich es lernen. Und es ist natürlich immer die Frage, muss es so weit kommen? Jetzt weiß man, dass manchmal gerade Chefs oftmals eine Spezies sind und je höher ich in der Führung komme, ist das umso mehr, dass es drei große Herausforderungen gibt mit diesen Menschen. Das ist einmal das Thema Arroganz, das ist das Thema Ignoranz und das Thema Intoleranz. Und wenn das gepaart ist und addiert ist miteinander, dann trifft man schon Führungskräfte, wo man manchmal Kopfschüttel daneben steht und sagt, Junge, ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr Selbstreflexion würde dir nicht ganz schlecht tun.
Das ist schon einige Jahre her, dass mir eine Studie begegnet ist, nachdem ich weiß nicht, wie viel Prozent der Führungskräfte Psychopathen sind.
Ja.
Also diese Spezies, du nix schon, die sind dir wahrscheinlich auch begegnet. Das wollen wir jetzt gar nicht weiter ausführen, es sei denn, du sagst unbedingt, nein, aber lassen wir das erstmal. Kommen wir mal, du hast eine Forderung gestellt nach radikalem Umdenken. Ist das der Tatsache geschuldet, dass die klassische hierarchische Führung immer schon mies war, diese Art, oder weil heute einfach anders geführt werden muss? Das ist der Zeit geschuldet.
Also grundsätzlich muss man sagen, Hierarchien sind ja von Haus aus nicht schlecht. Und was man auch sagen muss, ist, der Mensch fordert auch ein bisschen das Thema Hierarchie auch ein. Und das hat man, ein ganz einfaches Beispiel, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Wo kommt das her? Naja, ich weiß nicht, wer schon mal in einer Situation war, auf der Autobahn ein schwerer Verkehrsunfall oder dabei war, wo ein Verkehrsunfall passiert ist. Und dann ist im Regelfall so, wenn ich kein routinierter Erste-Helfer-Assistent bin oder wenn ich nicht bei der Feuerwehr arbeite, dann ist das in dem Moment eine Extremsituation, eine Schocksituation. Und in so einer Situation, wenn man nicht routiniert ist und so eine Situation schon 100-fach durchlebt hat, neigt der Mensch in dem Moment dazu, darauf zu hoffen, dass es jemanden gibt, der ihm sehr klar sagt, hör mal, pass mal auf, du läufst jetzt dahin, du rufst jetzt den an, du machst jetzt bitte das, du holst jetzt das aus dem Kofferraum und, also Anweisungen gibt. Und das ist ein Beispiel für mich dafür, dass der Mensch grundsätzlich ein Wesen ist, der in unterschiedlichsten Situationen darauf angewiesen ist und es auch gerne hat, dass Führung passiert. Und auch in einer Form von Hierarchie, das ist auch völlig okay. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass wir in der Entwicklung, auch mit der neuen Generation, Situationen haben, wo unterschiedliche flache Hierarchien oder Hierarchiemodelle auch ganz spannend sind. Und wir haben interessante Modelle auch in Deutschland da, wo flache Hierarchien super funktionieren. Einer der bekanntesten Formen, die wir da immer wieder finden, ist oftmals in der Start-up-Szene, die gerade bei Start-ups oftmals auch gerade in den Anfängen andere andersartig auf der gleichen Augenhöhe miteinander umgehen und interagieren, also mit sehr flachen Hierarchien. Das Interessante ist nur festzustellen, dass die meisten, sobald sie dann aus so der Start-up-Zeit kommen und dann in so eine Etablierungszeit kommen, dass sie dann größer werden und, haben sie auf einmal Stress, Strukturen nachzuziehen und bestimmte Hierarchien auch zu definieren, weil man merkt, man kann in bestimmten Situationen auch von Unternehmenskultur und von Prägung nicht nur in flachen Hierarchien denken. So, und dann kommen wir an einen Punkt, zu sagen, naja, kann ich trotzdem eine Hierarchie in einem Unternehmen haben und trotzdem aber gute Führungskräfte, die eben nicht mit Ellenbogen durch die Abteilung laufen. Und ich glaube, das geht, weil ein guter Freund von mir hat mal gesagt, wir müssten eigentlich heute keine Führungsseminare und Beratungen machen, wenn Führungskräfte sich nur an zwei Sachen halten würden. Erstens, steh deinen Leuten nicht im Weg und zweitens, sei einfach kein Arschloch. Und wenn wir die zwei Dinge berücksichtigen würden, bräuchten wir theoretisch keine Führungsseminare. Also wenn wir das einfach mal aufs Simple runterbrechen, und ich glaube, wir haben das oft verlernt und Führung hat es verlernt, genau in diesen zwei Aspekten zu denken, zu sagen, sind mir die Bedürfnisse und die Individualität meines Teams bewusst? Verstehe ich den Menschen? Habe ich eine Form von auch Kommunikations- und sozialer Kompetenz, die es braucht, heute mit Menschen umzugehen? Weil mir klar sein muss, ich als unvollkommene Führungskraft soll in einem System, was auch unvollkommen ist, die Mitglieder führen, die auch nicht vollkommen sind.
Nun ist Führung ja nicht gleich in eine Form gepresst. Es gibt ja nicht die Führung. Es gibt ja mehrere Arten von Führung, das so vermute ich jedenfalls. Es gibt Führungskräfte, oder sagen wir mal andersrum, authentisch sein ist ja wahrscheinlich auch ein ganz wichtiges Attribut. Es gibt halt Menschen, die sind halt, die glauben an das gute Menschen, das sind diese sogenannten, die weich führen, die viel Spielraum lassen. Und dann gibt es vielleicht auch den Typ klassische autoritäre Führung. Inwieweit sind Führungsstile verschiedenartig und wie weit haben diese verschiedenartigen Führungsstile eine Daseinsberechtigung?
Das ist ein guter Punkt, weil das ist, wo wir auch vor allen Dingen herkommen in der Weiterbildung, vor allen Dingen aus den letzten Jahren. Es wurden massiv an Führungsstilen und an Führungsmethoden geschult. Und wir müssen hier eine Unterscheidung machen zwischen, auf der einen Seite bin ich mir bewusst als Führungskraft, was in der Funktion als Führungskraft meine Rolle ist, wie ich diese ausfülle, nach welchen Prinzipien ich agieren muss und vor allen Dingen, welche Ergebnisse ich als Führungskraft erzielen sollte. Und dann ist die zweite Ebene, aufgrund meiner Persönlichkeit und aufgrund meiner Individualität, welcher Führungsstil ist eigentlich für mich der idealste? Und es sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist, ich verstehe mein Handwerk und das andere ist die Art und Weise. Also Beispiel, wenn ich mich ins Auto setze, dann weiß ich, wenn ich losfahre, idealerweise weiß ich das, wie Kuppeln, Schalten, Bremsen und Lenken und Blinken funktioniert. Das ist ein Handwerk. Wie mein Fahrstil ist im Straßenverkehr, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich kann Verkehrsraudi sein als Fahrstil. Ich kann aber auch den ganzen Tag als Sonntagsfahrer unterwegs sein. Und so ist das auch mit dem Punkto Führung. Auf der einen Seite gibt es sehr klare Führungsgrundsätze und Prinzipien, die es braucht, um die mal wieder runterzubrechen. Und auf der anderen Seite muss mir im Klaren darüber sein, kann ich aufgrund meines Führungsstils oder meiner Persönlichkeit einen Führungsstil ableiten, der artgerecht, authentisch ist für mich. Und wie finde ich das raus? Und dann kommt noch dazu, dass, und das ist oftmals aus meiner Sicht der Fehler aus der Vergangenheit, die ganzen Methodenschulungen in Richtung Führungsmethodiken und Stile, ganz ehrlich, sind aus meiner Sicht völlig albern. Weil ich kann nicht auf alle Führungskräfte die gleiche Führungsmethodik übertragen. Eben, das funktioniert nicht. Ja. Und das ist aus meiner Sicht ein Fehler in der Weiterbildung der letzten Jahre und Jahrzehnte gewesen. Und das ist uns natürlich durch die letzten 5 Jahre, wo sich das ganze Thema gesellschaftlich, in der Wirtschaft, in Formen, in Strukturen, Thema Digitalisierung, Homeoffice etc. pp. So viel verändert hat, neue Generation. Wo ich auf einmal feststelle, ich kann gar nicht mehr in einem Führungsstil denken. Also das funktioniert nicht, sondern ich muss heute, und ich habe Führungskräfte, die führen 5 unterschiedliche Generationen in einem Team. Ich muss eigentlich hergehen und sagen, okay, für welches Teammitglied ist eigentlich welche Art und Weise eigentlich die gescheiteste, um Ergebnisse zu erzielen, weil das ist mein Job als Führungskraft. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung heute, die in allererster Linie mit mir und meinem Verständnis von Führung und meiner Rolle zu tun hat.
Aber es gibt ja bestimmt trotz allem Säulen guter Führung. Du hast eben von Grundsätzen gesprochen. Kannst du mal ein paar nennen, die absolut unverzichtbar sind?
Ja, da beziehe ich mich massiv gerne auf eine Publikation von Friedmund Malik, der vor vielen Jahren ein Buch geschrieben hat, Führen, Leisten, Leben. Ansätze davon findet man auch interessanterweise bei Sprenger wieder, radikal führen. Ich liebe seinen sehr pragmatischen Ansatz, der aus meiner Sicht massiv zielführend ist. Er spricht von, wir brauchen Grundprinzipien in der Führung. Und ich nur mal, um 2 zu nennen, ein Grundprinzip ist, kenne ich meinen Beitrag fürs System. Also als Führungskraft ist mir klar, was mein Beitrag ist, um als Führungskraft in einem Unternehmen unterwegs zu sein. Und ich gehe manchmal so radikal her in einem Workshop, dass ich den Führungskräften die Frage stelle, warum stehst du eigentlich auf der Gehaltsliste als Führungskraft bei dieser Firma? Und das sollen die beantworten. Und dann fangen die Eiern an. Dann fangen die an, um die Antwort drumherum zu schlawenzeln. Die sind dann wie ein Stück Seife. Da willst du nachpacken, dann flutschen die dir aus der Hand. Sag ich, nein, warum stehst du auf der Lohnliste als Führungskraft bei dieser Company? Was ist dein Beitrag fürs System? Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich habe eine Gruppe mal gehabt, da war der Geschäftsführer mit dabei bei dieser Truppe und dann eierten die da rum und ich habe dann irgendwann gesagt, so Freunde, wisst ihr was, eigentlich als Berater müsste ich mit eurem Chef jetzt vor die Tür gehen und ihm den Rat geben, euch alle zu kündigen morgen.
Und wie lebt weiter?
Wenn ihr euren Beitrag nicht, na Gott, die große Betroffenheit. Und ich sage, Leute, ihr müsst wissen, was ist euer Beitrag? Und das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidender Punkt, wo ich sage, ja, das haben viele Führungskräfte verloren. Und das hat meistens auch mit einem zweiten Aspekt zu tun. Ein Grundprinzip in guter Führung und wirksamer Führung ist Resultatorientierung. Eine Führungskraft muss Resultate liefern. Und das hat massiv damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft aktuell leben, die viel mehr Input getrieben ist. Also, was habe ich davon? Als wie Output getrieben ist, zu sagen, okay, was generiere ich denn daraus? Und einer Führungskraft mal klarzumachen, zu sagen, sorry, deine Aufgabe ist es, mit dem Material, hört sich jetzt doof an, aber mit dem Team, was du zur Verfügung hast, Ziele zu erreichen. Und zwar die, die definiert worden sind. Und wenn du das nicht tust, lieferst du keine Resultate. Und dann können wir sehr klar hergehen und sagen, bist du eine gute Führungskraft oder eine schlechte? Triffst du die richtige Entscheidung oder die falsche?
Ich glaube, wir sind uns beide einig darüber, dass Teamarbeit ein ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Wie kriege ich diesen Spagat hin, den Leuten bei allen Kompetenzen, die sie haben, ihre Freiheiten zu lassen und zu erkennen, so, da jetzt stimmt was nicht im Team. Wo liegt da die Grenze? Wie gehe ich da vor? Wie lasse ich Freiheiten? Ist wahrscheinlich auch eine individuelle Frage, gehe ich mal von aus. Oder eine Teamfrage. Jedes Team ist anders, ne?
Ja. Aber das hat mit einer Grundthematik zu tun, die so alt ist wie diese Erde. Und das hat was mit dem Thema zu tun, mit dem Wort Vertrauen. Es gibt die Unterscheidung in der Führung in 2 Ebenen. Ich kann entweder aus einer funktionalen Autorität führen, dann sage ich, ich bin dein Chef, und weil ich dein Chef bin, laufen wir jetzt rechts rum. Ich kann aber auch in einer sehr personalen Autorität führen, zu sagen, weil du mir vertraust, gehst du mit. Und wenn jemand es schafft, in seinem Team eine Basis des Vertrauens aufzubauen, die vor allen Dingen auf 4 massiven Aspekten beruht, bin ich in der Lage, ein Team sehr individuell auch nach den Bedürfnissen und den Heranforderungen durch gute, aber auch durch sehr herausfordernde Zeiten zu steuern. Und zwar so, dass ich die nicht wie Eisenkugeln hinter mir herschleifen muss, das als Belastung sich anfühlt, sondern dass die bereit sind mitzugehen. Und das ist eine Vertrauensfrage. Einer der entscheidenden Punkte, um Vertrauen aufzubauen in einem Team, dass das Team funktioniert, ist Transparenz. Also viele Führungskräfte reden darüber und sagen, ja, wir sind doch transparent in dem, was wir sagen. Ja, ja, aber Transparenz heißt, Absichten sind klar. Also ich kenne eine Absicht, ich kann was kommunizieren, aber die Absicht kann trotzdem irgendwie nicht sauber formuliert sein. Menschen wollen Absichten kennen. Wenn ich eine Absicht von einer Person nicht kenne, vertraue ich dem nicht. Das ist ein ganz simples Prinzip. Und da wieder hinzukommen, zu sagen, wie kommuniziere ich transparent und zwar so, dass Absichten klar sind von dem, was ich vorhabe und von dem, was ich auch einfordere. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt, der hier eine Rolle spielt, ist sicherlich das Thema Konsequenz. Konsequentes Verhalten und vor allen Dingen zeigt sich konsequentes Verhalten in dem Bereich Verantwortungsübernahme. Stellt sich eine Führungskraft schützend vor ihr Team, wenn was in die Hose gegangen ist? Oder geht eine Führungskraft her und sagt, der Kollege aus meinem Team war es? Auch hier, die Frage ist, was erleben Teammitglieder?
Ich wollte eine Rolle rückwärts eben mit dem Vertrauen nochmal eben, da wollte ich nochmal eben einhaken. Wenn ich denn zum Beispiel merke, da ist einer, der vertraut mir nicht oder ich vertraue ihm nicht. Wie gehe ich damit um? Ich gehe mal davon aus, dass ich erstmal das Gespräch suche. Aber wenn einfach die, was man so platt, die Chemie nicht stimmt, nennt, dann muss ich eine Lösung treffen. Dann muss ich irgendwie eine Entscheidung treffen und eine Lösung finden.
Ja. Und zwar muss ich rauskriegen, haben wir ein Thema auf der Beziehungsebene? Das ist dann in den Fällen sehr oft so. Gerade wenn es um so Themen wie Sympathie und Antipathie geht. Und sind wir in der Lage, miteinander einen Modi zu finden, der im Berufskontext uns auf eine professionelle Art und Weise, aber trotzdem eine gute Zusammenarbeit verschafft. Dann muss man Kompromisse und Arrangements finden. Man muss nicht mit jedem Teammitglied so Best Friend sein, dass man mit dem abends ein Bier trinken geht. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass die Aufgabe der Führungskraft ist, auch wenn sie merkt, dass es hier zwischenmenschlich etwas gibt, alles dafür tun muss, dass in dem professionellen Umfeld des Jobkontextes, dass dieses Thema nicht zum Problem der Company wird, sondern dass es hier eine Lösung gibt, und das geht nur über Kommunikation, einen Weg zu finden, Kompromisse und Arrangements zu finden, um trotzdem eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten.
Mal eben ein kleiner Perspektivwechsel. Was sollten denn Beschäftigte von einer guten Führungskraft erwarten dürfen? Jetzt bin ich einfacher Ingenieur, sagen wir, aber bin noch nicht in einer Führungsposition und möchte vielleicht aber weiter hinaus, höher hinaus und bin natürlich ein gutes Verhältnis zu meiner Führungskraft bemüht. Was kann ich von der Führungskraft erwarten?
Eine Thematik ist, was ich erwarten kann, ist Feedback, und zwar in beide Richtungen. Zum einen, dass ich Feedback bekomme als Mitarbeitender, dass ich das auch einfordere. Rückmeldung, aber dass ich eigentlich auch von einer meiner Führungskraft erwarten kann, dass sie auch mit einem Feedback, wie diese Führungskraft ist, dass diese Führungskraft damit umgehen kann. Das ist schon ein ganz entscheidender Punkt, gerade wenn es um Feedback-Kultur geht. Viele Führungskräfte benutzen Feedback oft nur als Einbahnstraßensystem Richtung Mitarbeiter und Team. Aber andersrum gilt das ja auch. Also wenn ich besser werden will, kann ein Mitarbeiter schon erwarten, dass eine Führungskraft in der Lage ist, auch mit Feedback andersrum umzugehen und es auch einzufordern, dass ich zum Beispiel so eine Frage stelle wie, lieber Kollege, liebe Kollegin, sag mir doch mal, was sind denn deine Erwartungen an mich als deine Führungskraft und wo siehst du ein Entwicklungspotenzial, wo ich besser werden kann? Schon so eine Frage stellt kaum eine Führungskraft. Ja, das ist so, wo ich einfach sage, aber das gehört dazu, weil ich damit ein Signal aussende. Das ist ein Thema. Ein zweiter Punkt ist für mich, wo gibt's die Führungskraft Unterstützung? Eine Führungskraft ist da, dass ein Mitarbeiter idealerweise anhand seiner Stärken und seinen Fähigkeiten, die er hat, so eine Passgenauigkeit auch bekommt in seiner Position, in der er tätig ist. Und wo kann er auch Unterstützung erwarten? Und ich habe Mitarbeiter und Führungskräfte erlebt, die beide auch darüber kommuniziert haben, dass zum Beispiel sowas wie Personalgespräche kaum stattfinden. Mhm. Auch das ist No-Go. Ja. Was ein Mitarbeiter noch erwarten kann von einer Führungskraft, ist, dass eine Führungskraft kommunikative und soziale Kompetenz hat und nicht ein Stück Stein. Das bedeutet auch im Klartext sowas wie, wie geht man in Situationen um, wo es Empathie braucht? Was ist das eigentlich?
Entschuldigung, das ist ja gerade in Zeiten notwendig. Du hattest eben von Depression gesprochen, in einer Zeit oder Ära, ich weiß nicht genau, wie du es gesagt hast, der Depression. Wenn ich das einmal als Fakt hinnehme und dann deine Aussage, die du in dem Buch tätigst, Führungskräfte sollten die Opfermentalität überwinden und nicht immer andere verantwortlich machen, stattdessen gestalten. Das sind ja zwei Punkte, ein Punkt, der diese Depressivität noch, diese Depressionsdebatte nochmal anheizt. Und
sagt, völlig.
Wie kriege ich das denn hin, die Leute zu motivieren und optimieren? Ich kann ja nicht immer nur Witze reißen. Ich muss auch andere Mittel haben, die Leute zu motivieren und optimistisch zu stimmen.
Als erstes muss man erstmal verstehen, dass ich Motivation nicht delegieren kann. Das funktioniert nicht. Und ich kann auch nicht morgens ins Team oder ins Meeting laufen und sagen, so Freunde, ich wünsche mir von euch mehr Motivation. Hm. Klassiker. Das ist nicht der Punkt. Wir müssen einmal verstehen, warum ist das überhaupt so, dass wir uns mit so einem Thema auseinandersetzen müssen. Und das hat ein bisschen was mit unserer Geschichte und unserer Kultur zu tun. Eine meiner Lieblingsaussagen in dem Hinblick ist, dass ich immer wieder sage, naja, wir vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum, wenn wir Licht am Ende des Tunnels sehen, machen wir den Tunnel länger. Das liegt in unseren Genen. Kritisch zu sein, eher das Negative zu betrachten. Ich habe so eine Lieblingsaufgabe. Ich schreibe auf eine Flipchart 10 Rechenaufgaben und die 8. ist falsch. Dann frage ich das Team, frage ich in die Runde und sage, was fällt auf? 99,9% sagen, die 8. Aufgabe ist falsch. Dann sage ich, ist schon mal irgendeiner auf die Idee gekommen zu sagen, 9 von 10 Aufgaben sind richtig? Nein.
Ja, ja.
So, und da merken wir schon, wie die Grundhaltung ist, die wir haben, aufgrund auch unserer Prägung. Und wir sind geprägt, und zwar von Kindheit an, seit unseren Elternhäusern über Schulsysteme bis hin, dass wir geprägt sind in Vermeidungszielen. Wir müssen vermeiden. Wir müssen Fehler vermeiden, wir müssen Scheitern vermeiden, wir müssen Hinfallen vermeiden und. Und so ist unser gesamtes Denken. Wir müssen vermeiden. Und das ist gepaart mit einer zweiten, ja fast schon Krebsgeschwür im Mindset, ist dieses Thema, wir sind alle Betroffene. Wir sind dem ausgeliefert, wir können nichts ändern, wir sind Betroffene und. Und es gibt nichts Schöneres, als mit anderen Menschen über die eigene Betroffenheit zu diskutieren. Und zwar den ganzen Tag, von der Kaffeemaschine bis hin zu was weiß ich, wir sind alle nur Betroffene. Und wenn wir mal gucken, wenn wir diese zwei Dinge mal sehen, also wir denken nur in Vermeidung, weil wir Scheitern verhindern wollen und wir sind ständig den ganzen Tag primär im betroffenen Bereich, was für eine Energieverschwendung wir haben, über Themen nachzudenken, die uns A nicht weiterbringen und B vor allen Dingen die Herausforderung unserer heutigen Zeit nicht lösen.
Vor diesem Hintergrund erscheint es ja auch vor allen Dingen bedenklich, wenn man deiner These nachgeht, dass Führungskräfte auch Visionäre sein sollten. Wenn ich statt Visionen Dystopien habe, kann das ja eigentlich nur im Drama enden, gehe ich mal von aus. Also Visionäre sind schon gefragt.
Total. Und jetzt kommt der Punkt, wenn wir in Vermeidungszielen denken, was brauche ich denn als Visionär? Erreichungsziele. Und das ist was völlig anderes. Weil Erreichungsziele machen mir den Horizont weit und sagen, da ist unser Zielhafen, da wollen wir hin. Und wer hat Lust auf dieses Abenteuer und den Dream? Dann lauft mir nach. Weil das ist das, wo ich das Gefühl habe, da muss die Reise hingehen. Glaubt ihr an diesen Traum? Glaubt ihr mir? Vertraut ihr mir? Ja, ich sage, das wird nicht einfach, aber wir werden durch schwierige Gewässer segeln, alles keine Frage. Und wir werden auch wahrscheinlich auch einige Umwege segeln, ist egal, aber wir wissen, wo wir hinwollen. Und das ist was, das haben wir vor allen Dingen, ist das durch die letzten 5 Jahre, ist das massiv verschütt gegangen, dieses Denken und diese Haltung. Und das ist die andere Geschichte, wir werden den ganzen Tag von Nachrichten, von Social Media, von überall her nur beschallt, in Vermeidung zu denken und in betroffenen Bereichen uns zu suhlen. Und das ist die zweite Sache, die ein Mensch liebt. Er liebt es, gemeinsame Feindbilder zu haben. Und deswegen schaffen wir es, in diesem Suhlen von Betroffenen Feindbilder aufzubauen. Und da müssen wir nur in unsere politische Landschaft gucken. Da lassen wir das Thema Politik.
Ja, Ben, so können wir auch nicht auseinandergehen. Wir müssen optimistisch in die Zukunft gucken. Apropos Zukunft gucken. Wenn ich mich jetzt in die Rolle einer Ingenieurin, eines Ingenieurs, letzte der Karriere machen will, angenommen, ich mache Karriere und ich werde auf eine Führungsposition gehievt. Wie sehen dann die ersten Schritte aus? Worauf muss ich achten? Für was sind auch vielleicht Fettnäpfchen, auf die ich vermeiden sollte, logischerweise?
Also, ich gebe hier mal einen Rat, weil ich habe in den letzten Jahren einige in dieser Richtung begleitet. Wenn jemand auf eine Führungsrolle kommt oder wirklich eine Managementrolle, dann sind die ersten 100 Tage entscheidend. Die ersten 100 Tage würde ich immer in so einer Funktion, in einer Position nicht alleine beschreiten, sondern ich würde mir einen Sparringspartner holen, der mir hilft, die ersten 100 Tage richtig zu machen. Zu gucken, worauf kommt es an? Wie schaffe ich es, nehmen wir nochmal dieses Thema Vertrauen aufzubauen in dem Bereich, in dem ich zuständig bin, für die Menschen, für die ich verantwortlich bin. Wie werde ich ein Hoffnungsträger und Perspektivenmacher für mein Team? Was braucht's dafür? Wo, an welchen Stellen muss ich mich weiterentwickeln? Und wo kann ich Vorbild werden, auch in der Führung meiner selbst? Weil da fängt natürlich ein ganz entscheidender Punkt an. Wenn ich in eine Führungsrolle komme, muss ich lernen, mich zu orchestrieren. Und zwar so, dass im Idealfall nicht mitten am helligsten Tag bei mir im Orchester die Tuba meint, sie müsste jetzt mal gerade die erste Geige spielen. Wie kriege ich das hin, also in emotionalen Situationen handlungsfähig zu bleiben? Wie kann ich aufgrund meines Wertekontextes, was ich habe, das in meine Führung einfließen lassen? Wie kann Führung authentisch werden? Wie baue ich Vertrauen auf? Also es sind viele, viele Bausteine, die dazugehören und weniger Führungsmethodiken.
Und das heißt, ist, glaube ich, ganz Seminare, Punkt. Seminare erübrigen sich? Workshops, Seminare und andere Weiterbildungen?
Also Frontalbeschallung im reinen Seminarmarkt, wenn es darum geht, das zu tun, halte ich zum heutigen Zeitpunkt für völlig unsinnig. Es müssen Workshops-Formate sein, die wie ein Training on the Job funktionieren und die in der Lage sind, diese Themen, und ich begleite ja viele Führungsteams unterschiedlichster Art in unterschiedlichen Branchen, da wieder immer wieder individuell mit reinzugehen und zu gucken, was braucht ihr gerade, um euch weiterzuentwickeln? Wo gibt's gerade die Defizite? Was sind die Gaps? Und jedes Team hat da eigene. Und manchmal gehen wir so weit, dass wir sagen, so, das ist jetzt was, das können wir jetzt gar nicht in der Gruppe besprechen, sondern das müssen wir im 1:1 miteinander erarbeiten. Weil jeder da auch ein Stück weit an seine Grenzen, an unterschiedlichen Stellen ankommt. Und das ist heute, glaube ich, der ganz elementare Weg. Ich glaube, dass das klassische Seminargeschäft, vor allen Dingen auch mit Digitalisierung, KI und AI in der Zukunft wird sterben. Das werden wir in Zukunft anders haben. Und ich mache jetzt eine ganz steile These. Jede Führungskraft, was ist die Kompetenz für die Zukunft? Jede Führungskraft, die in Zukunft nicht bereit ist, KI-Instrumente in ihren Führungsalltag zu integrieren, wird in den nächsten 2-3 Jahren aussterben. Die wird es nicht mehr geben.
Ich habe noch eine, das wäre eine von vielen Fragen gewesen, die ich hier noch auf meiner Liste habe, aber wir sind zeitlich jetzt wirklich an die Grenze gestoßen. Ich danke dir, Ben. Vielen, vielen Dank. Wer mehr wissen will, dem rate ich nochmal zu dem Buch Führungskräfte als Hoffnungsträger von Ben Schulz. Ja, vielen Dank, Ben, und sag mal bis dann. Danke dir.
Ciao. Sehr gerne.